ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo, Frau Kempfert.
Hallo, Herr Schödel.
Wir sprechen heute über den Bundeshaushalt 2025, auf den sich die Ampelparteien geeinigt haben. Und ja, normalerweise benutzt Bundeskanzler Olaf Scholz knallige Begriffe und Floskeln, wenn er seine Politik vorstellt und erklären will. Doppelwumms, Zeitenwende, you never walk alone sind so ein paar Beispiele. Beim Haushalt 2025 ist Olaf Scholz offenbar nichts eingefallen oder zumindest nichts Interessantes eingefallen. Ein Journalist hat Scholz auf der Bundespressekonferenz, als Scholz den Haushalt vorgestellt hat, darauf angesprochen. Und in diese Szene hören wir jetzt mal rein.
Ja, ich habe eine Frage zum politischen Marketing, Herr Bundeskanzler. Also mir ist aufgefallen, dass Sie manchmal Begriffe benutzen aus der Automobilindustrie oder aus dem Sport oder aus Asterix und Obelix. Also einige Beispiele. Wachstumsturbo, Deutschlandtempo und Doppelwumms. Also meine Frage ist, warum benutzen Sie solche Begriffe so gerne?
Weil Sie mich dann danach fragen. Und diesmal sind wir auf Wachstumsinitiative gekommen. Bitte verbreiten.
Also Wachstumsinitiative ist vielleicht ein bisschen, ja, mit Verlaub etwas langweiliger, aber diese drei anderen Beispiele, ja, die sind etwas prägnant.
Ja, der Journalist hat ja hier wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und ich finde, ja, der Journalist hat recht. Wachstumsinitiative ist jetzt kein Begriff, der mich persönlich vom Hocker haut. Frau Kempfert, wenn Sie den Bundeshaushalt 2025 beschreiben müssten, fällt Ihnen da was Besseres ein als Wachstumsinitiative?
Zumal auch Wachstumsinitiative auch aus meiner Sicht überhaupt gar nicht stimmt, aber der Begriff, der mir jetzt einfallen würde spontan, wäre eher Turbo-Klimabremsen-Programm.
Also das Gegenteil.
Eher eine Turbo-Klimabremse, genau das Gegenteil von dem, was da genannt wurde. Genau.
Also ein interessanter Begriff. Dann schauen wir in dieser Folge mal, wie Sie auf diesen Begriff gekommen sind. Fakt ist, dass wir über den Bundeshaushalt 2025 sprechen müssen, denn der Haushalt hat viel mit Klimapolitik und den erneuerbaren Energien zu tun. Die Ampel plant zahlreiche Änderungen, die für Besitzer von Solaranlagen wichtig sind, die in den Medien aber ein bisschen untergegangen sind. Die Änderungen könnten dazu führen, dass Besitzer von Solaranlagen künftig weniger Geld bekommen und dass sie künftig ein größeres finanzielles Risiko eingehen müssen. Das schauen wir uns genauer an. Dann wollen wir die Frage eines Hörers beantworten, der wissen will, warum werden Stromtrassen nicht einfach entlang der Autobahn gebaut? Da stören sie niemanden. Es gibt keine Klagen mehr von Grundstücksbesitzern und die Energiewende kann schneller vorankommen. Und dann, Frau Kempfert, haben Sie uns noch eine Studie von Ihrem Institut mitgebracht, bei der es um die Treibhausgasemissionen von Privathaushalten geht. Dort wird erklärt, warum Menschen mit hohem Einkommen mehr CO2 verursachen als Menschen mit geringem Einkommen und welche Schlüsse die Politik daraus ziehen muss. Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, anfangen möchte ich gern mit einer Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat zum Haushalt 2025 in den Tagesthemen ein Interview gegeben und der Moderator hat den Minister gefragt, ob er mit dem Haushalt zufrieden ist, welche Schulnote er der Ampel geben würde. Und hier kommt die Antwort des Ministers.
Ja, ich würde sagen, in der Kür vielleicht wie immer 3-, aber in der Qualität, in dem Produkt sind wir schon gut mit einer 2+ unterwegs. Es ist schon ein sehr, sehr gutes Paket, das wir da geschnürt haben, das auch einen Effekt auf die deutsche Wirtschaft haben wird. Aber nicht nur auf die deutsche Wirtschaft, sondern auch auf den Klimaschutz und auf die soziale Gerechtigkeit, also Kinder, Klima, Konjunktur. Das muss man erstmal zusammenbringen, das ist gar nicht so schlecht.
Frau Kempfert, eine 2+ ist eine wirklich gute Note. Sie sehen den Haushalt etwas kritischer, das haben Sie eben schon ein bisschen angedeutet. Dabei gibt es doch auch ein paar Punkte, die sich ganz anständig lesen. Elektroautos sollen für Unternehmen finanziell attraktiver werden, mehr Geld für die Deutsche Bahn, mehr Geothermie und die erneuerbaren Energien sollen weiter ausgebaut werden. Klingt eigentlich alles nach guter Klimapolitik. Welche Note würde die Ampel denn von Ihnen bekommen?
Naja, ich bin ehrlich gesagt weniger begeistert von dem Programm, insbesondere was den Bereich der Klimapolitik angeht oder die Unterstützung der Klimawirkungen, die es ja hier zu machen gilt. Also da würde ich eher in Richtung Schulnote, so eher in Richtung 3-, wenn überhaupt 4+ oder so gehen. Also mit einem ganz strengen Blick und Ermahnung, und das nächste Mal kann es auch nochmal deutlich schlechter werden, wenn sich das nicht verbessert. Also wenn man mal wirklich reinguckt, ist das wirklich mehr Geld für die Deutsche Bahn? Das ist ja nicht wirklich so. Also es steht drin, es gibt Baukostenzuschüsse und das Eigenkapital der Deutschen Bahn wird erhöht, was ja wiederum auch mit der Schuldenbremse zusammenhängt, weil man da eben keine zusätzlichen Schulden machen will, und es soll Investitionsmöglichkeiten für Schiene und Straße ermöglicht werden. Und es wird eine Darlehensvergabe an die Deutsche Bahn und auch an die Autobahn GmbH geprüft. Also wir haben hier Prüfaufträge. Notwendig wären allerdings, gerade wenn man die Bahn anguckt, eine Verdrei- oder auch Vervierfachung der Investitionen in Bahn und Schiene. Dann wären wir auf dem Niveau von Österreich und Schweiz. Also die Schweizer Bahn fährt pünktlich, die österreichische auch, wenn man da mal ist. Wir haben das letzte Mal noch gelacht bei der Fußball-EM, dass die Schweizer immer in die Bahn einsteigen und sich wundern, dass sie in Deutschland nicht wirklich ankommen. Also daran liegt es auch.
Also die Bahn während der EM ist ja jetzt wirklich eine Katastrophe, muss man wirklich sagen. Ja,
so, ja. Und es wird eben daran auch deutlich. Und das hat ganz viel damit zu tun, wenn man da kein Geld gibt, dass die Schiene verbessert wird, dass die Brücken alle zusammenbrechen, hat ja damit zu tun. Und dann, was Sie auch erwähnt haben mit den vollelektrischen emissionsfreien Fahrzeugen, da soll es so eine Sonderabschreibung geben oder auch diese Fördergrenze bei Dienstwagenbesteuerung für E-Fahrzeuge wird irgendwie da von Bruttolistenpreisen 70.000 Euro auf 95.000 Euro angehoben. Das ist ja ohnehin eine Subvention, die man da nicht braucht an der Stelle. Dann soll es irgendwie mit E-Fuels betriebene Kraftfahrzeuge sollen bei der Kfz-Steuer und auch bei der Dienstwagenbesteuerung den Elektrofahrzeugen gleichgestellt werden. Das sind alles Dinge, die sind wirklich unnütz und nicht wirklich sinnvoll. Dienstwagenprivileg hatten wir schon öfters mal, ist eine unnötige Subvention. Wenn schon Geld gegeben wird, dann besser in den ÖPNV, in den Schienenverkehr, könnte auch eine Elektroautoquote einführen. Wir brauchen das Deutschland-Ticket, das kostet derzeit 49 Euro, soll sogar noch teurer werden, das müsste billiger werden, also maximal 29 Euro, noch besser wären 9 Euro.
Bei dem Deutschland-Ticket, als Sie das jetzt gehört haben, dass das teurer wird, was war denn da so Ihre Reaktion und was würden Sie vorschlagen, was Bund und Länder jetzt tun müssen?
Ja, genau. In dieser Auflistung bin ich ja immer noch, weil man da keine Schulnote geben kann, die da irgendwie besser ist. Also eigentlich müsste es 9 Euro kosten, maximal 29 Euro. Das war meine Reaktion darauf, dass es nicht noch teurer wird. Das müsste eigentlich billiger werden. Wir bräuchten aber so viel Geld auch noch für andere Verkehrsbereiche, beispielsweise für Überleitung für LKWs, für Elektrobusse, für Fahrradstraßen, für Fußwege. Die Dieselsteuer, das Dieselsteuerprivileg müsste abgeschaffen werden. Es gibt fossile Subventionen im Verkehrssektor, die wirklich hoch sind. Da könnte man auch noch Geld generieren, wenn man da eben diese Schuldenbremse so einhalten will. Diese Einhaltung der Schuldenbremse ist ja sowieso ein großes Problem. Wir sparen uns da an diversen Stellen wirklich kaputt und auch an Stellen, die wirklich problematisch sind. Und da ist einfach diese Einhaltung der Schuldenbremse im Moment hochproblematisch. Da bräuchten wir eine Flexibilisierung, eine Reformierung auf jeden Fall. So. Sie hatten auch noch Geothermie aufgezählt in Ihrer Liste. Das ist ein Nischensegment, das ist irgendwie 1% der Stromerzeugung. Im Wärmesektor ganz interessant, da will man ja irgendwie Tiefenbohrungen finanziell absichern. Aber wenn man reinguckt bei 65 Projekten, also das ist jetzt auch bundesweit nicht wirklich das, was uns da an der Stelle wirklich viel bringt. Das ist zwar besser als nichts, aber nicht wirklich wichtig. Entscheidend bei der Wärmewende ist die finanzielle Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Und da gilt es ja, mehr Geld aufzubringen. Und da ist es völlig offen, wie viel wir da jetzt haben, wenn der KTF zwar jetzt entlastet wird, weil man da jetzt eben diese EEG-Förderung rausnimmt, aber dennoch ist das etwas, wo es fehlt. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist gut und wichtig, aber auch da gibt es hochproblematische Änderungen. Also insofern, das nochmal zur Einordnung, man muss ja auch Schulnoten begründen, auch in der Schule.
Wenn man eine strenge Lehrerin ist, dann muss man auch sagen, warum man schlechte Noten verteilt. Da haben Sie absolut recht. Wenn das Deutschland-Ticket teurer wird, weil wir schon beim Thema waren, was befürchten Sie denn, wenn das teurer wird? Werden die Fahrgastzahlen im ÖPNV wieder zurückgehen?
Also wir müssen im Moment nochmal abwarten, was die Studien zeigen. Auch unser Haus ist da dran, auch diese empirische Untersuchung zu machen. Wie hat sich denn das Verhalten wirklich verändert? Beim 9-Euro-Ticket war es ja nur für ganz kurze Zeit und auch nicht wirklich ein Umstieg, sondern eher, dass man das mal mitgenommen hat. So. Und das soll es ja nicht sein. Wir wollen ja mehr Menschen von der Straße auf die Schiene bekommen. Ob das so wirklich absehbar ist, das wird man sich noch anschauen müssen. Aber das geht natürlich nicht, wenn die Preise so noch höher gehen. Die müssten eigentlich sinken. Und das ist ja ein hochproblematisches Thema, wenn man da jetzt noch die Preise erhöht, anstelle sie zu senken. Also ich wäre eher dafür, das maximal für 29 Euro anzubieten. Noch besser wären 9 Euro. Also jetzt um diese 2 plus, die man sich da ja gegeben hatte, mal aufzulisten, was man da alles hätte machen müssen. Dann hätte man eben da an der Stelle das Deutschlandticket billiger machen müssen. Man sollte sowieso nicht in Gaskraftwerke investieren, eine Vervierfachung der Ausgaben für die Schiene, mehr Geld für die Förderung von ÖPNV, das 9-Euro-Ticket für immer, ein Tempolimit könnte man noch einführen, fossile Subventionen abschaffen, also Dienstwagenprivileg abschaffen, Flüge sind viel zu billig, die innerdeutschen Flüge sollte man massiv verteuern und so weiter. Also deswegen, also um da auf eine 2-Plus zu kommen, ist noch ein langer Weg, würde ich sagen. Aber jeder hat ja die Option auf Verbesserung und da kann man ja einiges aufzählen, was besser werden kann.
Und weil Sie das gerade schon mit den Gaskraftwerken gesagt haben, das wird ja wahrscheinlich auch dazu führen, dass sogar noch eine neue Stromumlage kommt. Ich glaube, da werden Sie auch nicht begeistert von sein, nehme ich mal an.
Also, weil es an der Stelle wirklich in die falsche Richtung geht. Wir müssen ja weg von den fossilen Energien und weg von Gaskraftwerken. Und wenn man die dann jetzt auch noch subventioniert, ist das der völlig falsche Weg. Also wir brauchen mehr Ausbau der erneuerbaren Energien und alle Komponenten, die dazugehören mit Speicher und Flexibilitäten. Digitalisierung wäre enorm wichtig an der Stelle, auch für die Mobilitätswende, aber gerade auch für die Energiewende. Also da ist wirklich viel im Argen in Deutschland und wir müssen investieren. Wir haben einen Investitionsstau ja vor uns und insofern sind Investitionen in Gaskraftwerke jetzt das, was wir am wenigsten brauchen, höchstens Biogas oder Abfallverbrennung, diese Dinge, die da mit reingehören, auch für eine Grundlast, aber an der Stelle geht das in die falsche Richtung.
Also vieles im Argen, vieles nicht gut beim Haushalt 2025, gerade mit der Bahn sprechen Sie wahrscheinlich vielen Menschen aus dem Herzen. Ich sage nur, die Bahn plant offenbar auch die Streichung von Intercity-Zügen, zum Beispiel zwischen Gera und Köln. In der Nebensaison sollen sogar weniger ICEs nach Stralsund fahren. Dabei ist das jetzt schon eine Qual, nach Stralsund zu kommen. Ich habe im Urlaub ohne Mist 9 Stunden von Leipzig nach Stralsund gebraucht. Der absolute Wahnsinn. Im ICE saßen Fußballfans aus Österreich, die nach Berlin wollten zum Spiel gegen Polen, die das Spiel dann natürlich verpasst haben. Und das Zugpersonal hat dann kostenlos Bier ausgeschenkt, damit die Fans nicht ausrasten und friedlich bleiben. Also ich glaube, jeder hat solche Bahngeschichten und da sprechen Sie wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen aus dem Herzen.
Ganz genau. Es erlebt jeder. Aber ich meine, der Punkt ist einfach, den ich machen will. In Österreich oder der Schweiz geht es nur deshalb, weil die wirklich das Vielfache ausgeben für die Bahn. Und das muss man einfach auch mal sehen, dass die Bahn an sich Probleme hat, liegt daran, dass sie einfach finanziell unterausgestattet ist. Und das Geld haben wir in Deutschland, wir geben es nur für die falschen Sachen aus.
Dann haben wir jetzt erstmal im sehr Allgemeinen über den Haushalt gesprochen. Ich habe es ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass es noch andere Punkte gibt. Wer Solaranlagen besitzt oder Windräder, der wird etwas überrascht sein, wenn er sich die Pläne für den Haushalt 2025 anschaut. Die Ampelparteien planen bei den erneuerbaren Energien zahlreiche Veränderungen und die gehen wir jetzt mal durch. Die Ampelparteien wollen, dass die sogenannte EEG-Förderung bei negativen Strompreisen wegfällt. Frau Kempfert, vielleicht klären wir erstmal, was negative Strompreise sind und wie oft so etwas vorkommt. Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern, sodass auch ja Nicht-Fachleute verstehen, wovon wir hier reden.
Genau, also diese negativen Strompreise, die können kurzfristig an den Strombörsen entstehen, in dem Moment, wenn die Stromerzeugung größer ist als der Stromverbrauch. Also das kann sein, beispielsweise, wenn sehr viel Windenergie eingespeist wird und die Nachfrage niedrig ist, insbesondere an Feiertagen ist das häufig der Fall, oder auch am Wochenende, wenn der Verbrauch niedrig ist und dann kommen hohe Mengen. Und dann kann es sein, dass für bestimmte Stunden der Strompreis negativ wird. Das heißt, die Stromerzeuger müssen eigentlich für den eingespeisten Strom Geld bezahlen. Das heißt aber, als Stromkäufer bekommt man dann Geld, wenn der Strom abgenommen wird. Davon hat jetzt der Otto-Normalverbraucher nichts. Also das merken wir nicht, aber es ist ein Phänomen, was es an der Strombörse gibt. Dahinter gibt es so einen typischen Marktmechanismus und die Kraftwerke werden auch nicht mal voll abgeregelt. Also wir haben ja einen Kraftwerkspark in Deutschland und wenn jetzt sehr viel Windenergie oder sehr viel Solarenergie hinzukommen, dann müssten eigentlich die Kraftwerke runterregeln, damit wir keinen Überschuss haben. Und das passiert eben nicht oft im vollen Umfang, weil bestimmte Kraftwerke auch mit Wärme gekoppelt sind oder bestimmte Verträge einhalten müssen und so weiter. Oder aus Verschleiß, aus konzeptionellen Sicherheitsgründen machen die das dann nicht. Das heißt, so, da können diese negativen Strompreise auftreten. Jetzt gibt es eben den Paragraph 51 schon länger im EEG. Das ist ja diese Förderung von erneuerbaren Energien. Wenn diese negativen Strompreise von mehr als 4 Stunden auftreten, danach erhalten eben diese Anlagen in der Direktvermarktung nach 4 Stunden oder direkt aufeinanderfolgenden Stunden, muss man sagen, mit negativen Strompreisen keine Marktprämie mehr. Das ist jetzt auch schon immer so gewesen. Aber es gibt eine Entschädigung für die Direktvermarkter und das ist ja das, was dann auch häufig öffentlich diskutiert wird. Und jetzt muss man mal gucken, wie oft das auftrat. Und es wird immer mehr auftreten, je mehr erneuerbare Energien auch auftreten. Wenn man jetzt eine sehr unflexible Stromerzeugung hat und dann steigen die erneuerbaren Energien an. Wenn man mal reinguckt, im Jahr 2023 war es an 46 Tagen, gab es 301 Stunden, wo negative Preise auftraten. Im Jahr 2022 war der Preis bei 69 Stunden an 12 Tagen unter Null. Das heißt, man sieht hier einen steigenden Trend nach oben. 3,4% der Stunden des Jahres im Jahr 2023 waren negativ. 0,79% der Stunden im Jahr 2022. Man rechnet damit jetzt, wenn mehr und mehr erneuerbare Energien dazukommen, dass diese negativen Strompreise öfter auch auftreten können. Deswegen braucht man da Lösungen. Und wenn das jetzt so ist, dass man da gar keine Vergütung mehr bekommt, schon sofort, wenn die Preise negativ werden, ist das ein Problem. Und deswegen ist auch dieser Vorschlag hochproblematisch, halte ich auch für falsch, dass man das jetzt so macht. Man müsste da andere Wege finden, das Marktdesign zu ändern.
Frau Kempfert, Sie kritisieren das. Nehmen wir mal an, ich bin Hausbesitzer und will im Januar auf meinem Dach neue Solaranlagen installieren. Jetzt mit dieser Veränderung, lohnt sich das überhaupt noch, wenn es bei der Vergütung jetzt diese Einschränkungen gibt?
Also ich sehe das als sehr kritisch an, dass man das jetzt sofort aussetzen will beziehungsweise ganz aufheben will. Man sagt ja irgendwie, im Text steht ja, bis auf kleine Anlagen will man das irgendwie vollständig aussetzen. Wir wissen einfach, dass die Anzahl an negativen Strompreisen zunehmen wird und das heißt auch die Phasen dann, wo diese Anlage dann eben keine Einspeisevergütung bekommt. Also ich meine, lohnen, es wird sich immer lohnen, eine Solaranlage aufs Dach zu schrauben. Also auch Balkon-Solaranlagen sind ja hochattraktiv. Man produziert einfach seinen Strom selber, ohne das jetzt direkt einzuspeisen. Und wenn man Strom kaufen muss, ist das sehr viel teurer, als wenn ich selber mit meiner Solaranlage Strom produziere. Das ist sicherlich so. Allerdings, wir brauchen ja für die Energiewende einen deutlich höheren Hochlauf auch von Solarenergie im ganzen Land. Und auch an Freiflächenanlagen, nicht nur Dachanlagen, aber viele Dachanlagen. Und aus den Berechnungen weiß man einfach, dass die Anlagen sich dann weniger rechnen. Also 10-20% weniger Einnahmen, das ist das, was es gibt an Berechnungen. Und das wirkt bremsend auf den weiteren Zubau. Das heißt, es ist wieder eine neue Unsicherheit da drin. Es sind auch dann entsprechende Investitionen, ja, die getätigt werden müssen. Und wenn es jetzt diese betriebswirtschaftlichen negativen Einflüsse dort gibt, aber gerade bei der Photovoltaik, dann ist es wieder so, dass eben Investoren sich das überlegen. Und wir brauchen ja einen deutlich schnelleren Zubau jetzt gerade mit auch Solarenergie. Und wenn das nicht passiert, dann ist es problematisch. Bisher ist es ja so, dass der Anlagenbetreiber auch dem Direktvermarkter, welcher ja für diese Direktvermarktung und somit auch für diese marktlichen Schalthandlungen das macht, also das übernimmt, da eine Entschädigungsklausel auch in den Verträgen drin ist, wenn das jetzt komplett wegfällt und man sofort entsprechend dann gar keine Vergütung mehr bekommt, ist das problematisch. Also die Rentabilität von neuen Photovoltaikanlagen, die nimmt deutlich ab, gerade wenn eben da sofort nichts mehr vergütet wird. Man weiß eben 10-20% weniger Einnahmen. Das ist durchaus etwas. Es lohnt sich immer noch, aber trotzdem ist das etwas, was problematisch ist. Es gibt ja Forderungen von verschiedensten Seiten, dass man ein neues Marktdesign braucht. Gerade weil man ja weiß, dass in der Zukunft eben mehr negative Strompreise zunehmen. Da gibt es auch Konzepte, zum Beispiel auch so eine Strommarktdesignstudie vom Bundesverband der erneuerbaren Energien, die ich ganz interessant finde, wo man eher vorschlägt, eine Mengenvergütung zu machen. Das heißt, man vergütet das, was wirklich eingespeist wird, und dann hätte man die Chance, in den Zeiten, wo eben negative Strompreise stattfinden, werden die Solaranlagen oder Windanlagen eben abgeschaltet, aber dann kann man das nachholen. Das heißt, man bekommt über den Zeitraum eben eine feste Mengenvergütung. Das finde ich an der Stelle interessanter. Darüber sollte man auf jeden Fall diskutieren, mal auch politisch diskutieren, weil das wäre auch kostenneutral. Es ist eben so, dass damit diese negativen Strompreise sich dann nicht mehr als Investitionsrisiko auswirken würden oder Investitionshemmnis, und es minimiert auch die Finanzierungsrisiken. Das halte ich für sinnvoller, als dass man jetzt einfach so massiv eingreift. Das ist schon problematisch.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es noch nicht gesagt, dass das den normalen Hausbesitzer auch trifft, weil das ja für kleine Anlagen nicht unbedingt gelten soll, sondern es kann sein, dass es eher für große Investoren, dass es eher große Investoren betreffen wird.
Also die großen Investoren trifft es auf jeden Fall. Also man weiß ja jetzt noch nicht, was heißt, für kleinere Anlagen soll es eben gar nicht stattfinden. Aber das muss man noch rausfinden. Also das muss ja alles auch noch konkretisiert werden. Es wird ja auch noch alles debattiert werden. An der Stelle wird es sicherlich Debatten geben, da bin ich ziemlich sicher. Und da musst du einfach gucken, wie die Ausgestaltung sein wird. Ich warne nur davor, dass man das so rigoros macht. Das ist wirklich ein Schritt in die falsche Richtung. Und wir brauchen eigentlich Investitionssicherheit, Planungssicherheiten, und die werden so nicht gegeben.
Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die Ampelparteien wollen, dass die Besitzer von Wind- und Solaranlagen ihren Strom zunehmend selbst vermarkten sollen. Noch müssen Anlagen, ich habe mal geschaut, das müsste, glaube ich, stimmen, erst ab 100 Kilowattstunden selbst vermarktet werden. Jetzt soll die Grenze schrittweise herabgesetzt werden auf 25 Kilowattstunden. Frau Kempfert, betrifft das schon den normalen Hausbesitzer mit der Selbstvermarktung, wenn die Schwelle da jetzt herabgesetzt wird? Oder ist das weiterhin nur eine Sache, mit der sich Unternehmen beschäftigen müssen, die große Flächen mit Solaranlagen zupflastern?
Ja, gute Frage. Also ich lese das auch so, dass es eigentlich für alle gelten soll, und das ist natürlich hochproblematisch. Ich weiß kein Mensch, wie das funktionieren soll. Es ist ja eben so, dass diese Direktvermarktung, das macht man ja jetzt nicht als Privatperson selber, sondern das macht entweder der Netzbetreiber oder der Direktvermarkter, so heißt er auch. Also eigentlich, weil es ja Direktvermarktung heißt, vermarkten ja die Anlagenbetreiber das nicht selbst an der Strombörse, sondern das machen eben diese Unternehmen. Das wird an diese Unternehmen übertragen, die darauf spezialisiert sind. Und diese Direktvermarkter, die müssen dann eben das entsprechend handeln an der Börse. Die verkaufen auch den Strom an der Börse, erhalten die Börsenerlöse, die aber in der Regel ja nicht ausreichen, um die Anlagen zu refinanzieren. Deswegen hat man ja diese Marktprämie, die man dann eben auch noch zahlt, die nicht hoch ist, aber immerhin, also sind ja irgendwie doch 8 bis 12 Cent, die man da bekommen kann. Und dann soll eben diese Direktvermarkter diesen Strom dann deutlich eben an der Börse oder sofort an der Börse verhandeln, vermarkten. Es ist allerdings so, dass dafür natürlich das alles vollständig digitalisiert, flexibilisiert werden muss und dann eben auch man wissen muss, welche Anlage liefert dann wann, wie viel Strom. Diese Prognosen gibt es ja in dem Umfang gar nicht, weil es ist bürokratisch, es ist aufwendig. Es muss digitalisiert werden. Also wenn jetzt auch kleinere Anlagen in die Direktvermarktung gehen müssen, also schon ab 25 Kilowatt, das ist natürlich kompliziert und teurer. Das macht das Ganze auch komplizierter und teurer. Es wird bürokratischer, es wird aufwendiger, es ist ja derzeit viel zu wenig digitalisiert. Und das müsste man erstmal ändern, dass man diese Prozesse auch zwischen den Netzbetreibern, zwischen den Direktvermarktern entbürokratisieren müsste. Es müsste digitalisiert werden, es müsste massengeschäftstauglich ausgestaltet werden. Und das soll ja alles schon, wenn ich es richtig gelesen habe, bis 2026 ermöglicht werden. Das halte ich tatsächlich für illusorisch. Also, dass man da jetzt diese Absenkung schon so früh machen will, halte ich für falsch. Das ist ein zusätzlicher Hemmschuh für den zügigen Ausbau, gerade auch von Solarenergie. Also da bräuchte man jetzt keine Absenkung der Leistungsschwelle. Jetzt muss man erstmal das, so wie es aktuell ist mit den 100 Kilowatt, die sind ja in der Direktvermarktung, das gut hinbekommen. Da gibt es ja auch schon genügend Schwierigkeiten. Und die Digitalisierung vorantreiben, das ist mal das Allerwichtigste. Wir brauchen da ja eine Flexibilisierung. Und dann kann man drüber nachdenken, wie man eben andere Hemmschuhe, die es noch gibt, runterfährt, aber nicht noch neue einführt. Und das sollte man entsprechend ändern.
Die mittel- und langfristigen Pläne der Ampel gehen ja sogar noch weiter als das, was wir bis jetzt besprochen haben. Es gibt noch keinen klaren Zeitpunkt, aber die Koalition will das Fördersystem komplett umkrempeln. Also wenn jemand Solarmodule installiert oder Windräder baut, soll er dann einmalig Geld bekommen, eine einmalige Förderung. Gleichzeitig soll der garantierte Abnahmepreis komplett wegfallen. Also dieser feste Preis, der über 20 Jahre lang für eine Kilowattstunde gezahlt wird. Die Nachrichtenagentur Reuters hat geschrieben, ich zitiere, die Umstellung des Ausbaus auf Investitionsförderung wäre eine Revolution für Deutschland. Frau Kempfert, Revolution ist ein großes Wort. Was halten Sie von dieser Revolution? Nutzt sie den Erneuerbaren oder schadet sie den Erneuerbaren?
Also es ist wieder eine Revolution und es schadet vor allen Dingen auch dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Es ist für mich immer so, täglich grüßt das Murmeltier, diese Diskussion, dass man da alles wieder ändern muss. Das hatten wir 2008 schon mal, 2012. Danach gab es den sogenannten Altmaier-Knick.
Den Altmaier-Knick, das muss man vielleicht erklären, weil das nicht jeder weiß. Vor über 10 Jahren hat der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier die EEG-Förderung für Solaranlagen zusammengestrichen und der Ausbau ist dann eingebrochen. Seitdem spricht man vom Altmaier-Knick, nur zur Ergänzung.
Ja, genau. Okay, ja, genau. Also, aber das ist genau das Phänomen, was wir jetzt wieder haben. Damals gab es eben auch dann die Änderung der Förderung. Man hat das damals umgestellt. Man hat ja auch Ausschreibungen eingeführt. Wir haben immer davor gewarnt, dass das der falsche Weg ist. Und es gab dann eben auch genau diese Einbrüche, die man vorhersehen konnte. Und das ist jetzt wieder so. Also, wenn man das jetzt so ändert, wird es wieder Einbrüche geben. Das ist auf gar keinen Fall eine Revolution. Es ist eher unsinnig. Es schafft eher Unsicherheit. Es schafft Risiko. Das macht es am Ende wieder teurer und das ist eben genau das, was wir schon kennen. Es läuft irgendwie in Wellen, sobald es wieder etwas anläuft mit den erneuerbaren Energien. Das lief ja jetzt gar nicht so schlecht, also aktuell geht es ja hoch, auch mit der Solarenergie kommen die massiven Gegenbewegungen. Also es ist wirklich wie, als wenn der Pflanze Wasser entzogen wird oder der Turm wieder eingerissen wird. Also es wird der Motor an der Ampel abgewürgt, würde ich sagen. Es wird überhaupt keine Revolution oder Kavalierstaat gemacht, sondern eher alles wieder abgewürgt. Denn es ist wirklich nicht zu Ende gedacht und es ist auch absolut nicht zielführend, wenn man die EEG-Förderung damit eben auf Investitionszuschüsse umstellt für Neuanlagen. Also diese Umstellung ist wirklich hochproblematisch. Das wird den erneuerbaren Energienausbau eher ausbremsen. Es wird ihn ineffizienter machen, unflexibler machen und auch es wird auch zulasten der Qualität gehen. Also man will ja jetzt so Reallabore davor schalten, das ist auch gut.
Was für Labore?
Ja, Reallabore, also man will an Pilotvorhaben testen, wie es denn funktioniert. Das nennt man dann Reallabore, also aber und das ist auch gut so, die will man vorschalten. Also erstmal gucken, wie läuft es denn in Theorie, um das dann in Praxis umzusetzen. Und ich kann Ihnen vorhersagen, in der Theorie wird es nicht funktionieren, in den Reallaboren wird man sehen, das ist weniger effizient, es schafft Unsicherheiten. Also so eine Umstellung ist eher hochproblematisch, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlen. Wir sind noch in der Phase des Hochlaufs, wir sind noch nicht bei 75% oder 80% angekommen. Ab dem Zeitpunkt würde ich diese Diskussion dann wieder führen wollen, ab 2030, dass man da auch drüber nachdenken kann, dann das alles wieder umzustellen. Aber dieses zum jetzigen Zeitpunkt schafft wieder nur Unsicherheit und es wird diese kleine Pflanze, die wir jetzt geschaffen haben mit den Zielen der erneuerbaren Energienausbau, dann wieder das Wasser entziehen und wir werden damit eher in so einen Abwürgemodus kommen. Wir haben dann später wahrscheinlich in einigen Jahren werden wir dann sagen, es gab hier einen Knick.
Ein Ampelknick.
Eine Robertsenke oder ein Lindner Abwürgemodus oder irgendwie sowas. Da wird man auch Begriffe für finden, wenn das so kommen sollte. Aber diese Planung der Umstellung halte ich jetzt für jetzt grundfalsch.
Von Kritikern der erneuerbaren Energien höre oder lese ich oft das Argument, wenn Wind und Sonne konkurrenzfähig wären, wie die Grünen sagen, warum müssen Wind und Sonne dann mit Milliarden von Euro gefördert werden? Und damit meinen Sie natürlich diesen fest zugesagten Abnahmepreis, der ja mit Marktwirtschaft wirklich nicht viel zu tun hat. Mit den Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, würde sich das ja ändern. Haben die Maßnahmen dann nicht auch was Gutes? Die Kritiker hätten dann zumindest ein Argument weniger.
Naja, also das mit der Marktwirtschaft ist immer so eine Sache. Also es gibt ja auch immer diesen Mythos, dass angeblich Solaranlagen nur was für Reiche sind. Jetzt sieht man ja diese Balkon-Solaranlagen, die funktionieren. Das ist, alle finden sie super. Man kann sie im Baumarkt kaufen, im Supermarkt oder im Möbelhaus so. Und daran erkennt man ja, die Preise sinken. Das haben wir auch China zu verdanken, gar keine Frage. Die chinesischen Dumpingpreise wirken hier so, dass eben Solarenergie immer billiger wird. Und das schafft ja auch soziale Gerechtigkeit. Und an diesem Punkt sind wir jetzt eben. Und wenn man es umstellt, gewinnen am Ende wieder die Hocheinkommensbezieher. Dann sind wir da, wo immer der Mythos unterstellt wird, weil diese Investitionsunsicherheiten, die schaffen eben tatsächlich einen Rahmen, dass sich dann wieder nur einkommensstarke Haushalte oder sagen wir Reiche eben die Möglichkeiten haben, Solaranlagen zu kaufen und nicht die Niedrigeinkommensbezieher. So, und das ist so ein bisschen das, was man an der Stelle verstehen muss. Hier geht es ja nicht darum, dass man wirklich die, hier gewittert es jetzt gerade ganz laut, hier geht gerade die Welt unter.
Sie können ja vielleicht kurz das Fenster schließen und dann können wir weiterreden.
Ich habe das Fenster nicht auf.
Ach so, oh, ah.
Hier geht gerade wirklich die Welt unter. Hier geht, also hier ist, der Blitz und Donner war jetzt gleichzeitig, es war direkt über mir. Es ist ja fast prophetisch hier. Ich spreche darüber, dass das EEG abgewürgt wird und dass es schlecht ist und dass wir wieder in so einer Phase sind, wo es eigentlich nicht hingehen sollte. Und der Himmel schickt eine Nachricht, ja. Also, und es blitzt und donnert wie
verrückt. Also Sie sehen das Gewitter als Zeichen sozusagen.
Ja, man könnte es interpretieren, wenn man dafür offen wäre. Aber es ist tatsächlich unglaublich. Hier hat sich jetzt schlagartig verdunkelt. Ich sitze ja nicht im Studio, das können wir an der Stelle ja vielleicht mal sagen.
Genau, Sie sitzen im Homeoffice, die Aufnahmen werden heute ein bisschen erschwert. Wer sich über das Knacken ab und zu wundert, wir haben schon versucht, das irgendwie abzustellen. Wir werden das bis zur nächsten Folge versuchen hinzubekommen. Das lässt sich aber im Moment nicht ändern, aber man versteht Sie trotzdem sehr gut, Frau Kempfert.
Sorry mein Mikro scheint irgendwie so kleine Knackanfälle zu bekommen und der Himmel, den kann ich jetzt auch nicht
beeinflussen. Daran können wir definitiv nichts ändern. Aber Sie können ja trotzdem noch Ihren Gedanken zu Ende führen,
ja, genau.
Warum es nicht gut ist, wenn da kurzfristig mehr Marktwirtschaft in die erneuerbaren Energien reinkommt.
Ja, es klingt immer so gut, naja, mehr Marktwirtschaft und so weiter. Am Ende ist es eben so, dass es teurer wird. Es wird teurer für alle. Ich meine, aktuell rechnet es sich einfach, Solaranlagen für den Eigenverbrauch schon zu nutzen. Ich hatte es gerade gesagt, es gibt Balkonsolaranlagen, es gibt die im Supermarkt, im Baumarkt und so weiter. Es gibt Mieterstrommodelle. Wir profitieren im Moment davon, dass die Preise ja auch billiger werden. Also das wäre für mich jetzt schon mal Marktwirtschaft genug. Dann geht es ja darum, dass man auch niedrige Einspeisevergütungen bekommt. Das ist ja nicht viel Geld, was man bekommt, aber dennoch lohnt es sich an der Stelle und um dieses wenige Geld geht es dann. Jetzt diese unnötigen Investitionsrisiken reinzubringen, halte ich an der Stelle für falsch. Das wird es auch alles wieder abwürgen. Wir werden die Energiewende nicht hinbekommen, dann müssen wir wieder noch teurer am Ende subventionieren. Das kennen wir ja alle schon. Wir haben ja aus der Vergangenheit gelernt und wir sollten den erneuerbaren Energienausbau jetzt nicht brutal abwürgen, indem wieder neue Unsicherheiten geschaffen werden. Wir werden so die 80% erneuerbaren Energien bis 2030 dann nicht erreichen. Wir wollen ja aus der Kohle aussteigen, wir wollen unseren Strom auch selbst erzeugen, wir wollen ja nicht zum Importland werden. Die Direktvermarktung aktuell mit der Marktprämie ist ein gutes Modell, so wie es im Moment ist. Jetzt das Marktdesign zu ändern in einem Hochlauf, sage ich mal, wo es jetzt mal gerade ein bisschen Fahrt aufnimmt und schon wieder den Motor abzuwürgen und zu sagen, wir ändern jetzt wieder alles, in eine Direktvermarktung hinein für alle, in eine Investitionswelt hinein. Das ist etwas, was wir im Moment nicht brauchen. Wir brauchen tatsächlich eine Energiewende für alle und auch eine sozial gerechte Energiewende für alle. Und die sollten wir nicht aufgeben und das jetzt so behindern, wie es jetzt aktuell gemacht wird. Wir können über ein Marktdesign sprechen, das sollten wir auch. Aber dann als Ganzes, wir haben ja mehr Baustellen, als dass wir jetzt nur hier die Investitionskostenzuschüsse einfach geben müssen. Geht ja auch um Speicher, es geht um mehr Flexibilität und mehr Digitalisierung. All diese Dinge müssen ja angegangen werden und das sollte man eher voranbringen, als jetzt diese unnötige Änderung, die man hier einführen will.
Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie das mit den erneuerbaren Energien weitergeht und ob die Maßnahmen wirklich so umgesetzt werden, wie sie angekündigt wurden. Wenn es da etwas Neues gibt, liebe Hörerinnen und Hörer, erfahren Sie das auch in einem Podcast von unseren Kollegen von der Tagesschau. Der Podcast heißt 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Tag gibt es eine neue Folge und besprochen werden die wichtigsten Themen, die am jeweiligen Tag eine Rolle spielen. Am Dienstag ging es zum Beispiel um das Deutschland-Ticket, das möglicherweise teurer wird. Am Montag um die Post, die sich länger Zeit lassen darf und um die Parlamentswahl in Frankreich. Also wer früh unterwegs ist und sich einen schnellen Überblick verschaffen will, der kann das mit diesem Podcast tun. Da wird auch erklärt, was die einzelnen Themen für unseren Alltag bedeuten. Alles verständlich und angenehm aufbereitet. Den Podcast gibt es erst seit ein paar Wochen und ich nehme mal an, Frau Kempfert, dass Sie den Podcast noch nicht kennen, dass der noch nicht auf Ihrer Liste ist, oder?
Nee, der ist nicht auf meiner Liste, aber das klingt wirklich gut, weil so ein kurzes Update kann man ja immer gut gebrauchen, finde ich. Und gerade wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder so und dann auch eben 15 Minuten hört, das ist eine gute Gelegenheit, finde ich eine gute Idee.
Wer den 15 Minuten Tagesschau-Podcast hören will, den gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link packe ich in die Shownotes, genau wie die Links zu den Eckpunkten mit dem Bundeshaushalt und zur Wachstumsinitiative. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das auch zu den erneuerbaren Energien passt. Wir haben nämlich eine super spannende Frage von einem Hörer geschickt bekommen, von Matthias Sommer. Und der will wissen, warum die Stromtrassen in Deutschland nicht entlang der Autobahnen gebaut werden. In seiner Mail schreibt er sinngemäß, an den Autobahnen würden die Stromtrassen niemanden stören. Es macht keinen Sinn, die Leitungen über zig Privatgrundstücke zu führen. Das Ergebnis kennen wir. Es gibt zahllose Klagen und damit kommt es zu Verzögerungen. Die Energiewende wird behindert. Leitungen entlang der Autobahnen wären doch eine gute Lösung, mit der alle leben könnten. Warum passiert das nicht? Eine Meinung, die in meinen Ohren erstmal logisch klingt, Frau Kempfert, hat Herr Sommer mit seinem Vorschlag recht, wenn er meint, dass man die Stromtrassen klüger verlegen könnte als bisher.
Also erstmal herzlichen Dank an Martin Sommer für die tolle Frage. Wir freuen uns ja immer über sehr schöne Fragen an der Stelle. Also insofern ist ja eine Idee, die man öfters hört. Also dass man denkt, ja, warum nutzt man jetzt nicht irgendwo, wenn eh schon Autobahnen da sind, dass man dafür dann auch Stromleitungen dahin baut. Die Autobahnen haben bisher ja noch keine Stromleitungen, aber es gibt ja diese Teststrecken für Oberleitungs-LKWs, wo man dann auch Stromleitungen installiert. Da gibt es einige Testbetriebe in Schleswig-Holstein, diesen E-Highway auf der Autobahn 1, glaube ich. Dann in Hessen gibt es auch eins und in Baden-Württemberg. Und da testet man eben, wie es möglich wäre, dass man Stromleitungen, das ist dann aber über der Autobahn so da hat, wo sich dann die LKWs andocken können, also Oberleitungs-LKWs und dann praktisch elektrisch fahren, was ökologisch gut ist. Im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen hatten wir uns mal dafür ausgesprochen, obwohl es auch eine harte Diskussion gab damals, ob das richtig ist oder nicht. Aber der Punkt an der Stelle ist es eher so, dass man ja an den Autobahnen auch Stromleitungen verlegen kann oder die auch nutzen kann für unterschiedliche Möglichkeiten. Aber hier war ja die Frage, ob man nicht generell Stromleitungen dahinlegen kann, die dann eben anstelle der jetzigen Planverfahren da dann nutzen kann, also Autobahnen als Stromtrassen praktisch nutzen. Und da gab es auch mal, ich erinnere mich auch an Vorschläge auch von Unternehmen, dass man da so neue Erdkabeltechnik hat, das ist schon ein paar Jahre her, dass man jetzt anstelle eben, dass man da quer durchs Land irgendwie muss und alle Landwirte da enteignen und so weiter und dann die ganzen Konflikte hat überall dann an den Autobahnen lang geht. Da gibt es auch eine Verfahrenstechnik dafür. Da gab es auch mal, ich meine, auch ein Pilotvorhaben, dass man das getestet hat, dass man auch mit so einem neuen Möglichkeit, dass man so wassergefüllte Leerrohrsysteme hat, die da eingeführt werden und damit man auch relativ unkompliziert die Rohre verlegen kann. Ich weiß auch, dass damals, es ist ein paar Jahre her, dass sich die Netzbetreiber dafür interessiert haben und dass man da irgendwie entlang der Autobahn gehen könnte, aber es ist nicht passiert bisher und es ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, die geprüft werden sollte. Es auch sinnvoll ist, dass man, wenn es da auch schon technische Vorschläge gibt, das auf jeden Fall mal durchdekliniert, weil ich erinnere mich auch an eine andere Studie, es war 2012, da hatte man mal durchdekliniert von der Bundesnetzagentur, warum nutzen wir nicht die Bahntrassen als Stromtrassen? Das ist ja eine ähnliche Idee.
Sehr ähnlich, ja.
Und die sind ja schon elektrifiziert, so, ne? Also bei den Autobahnen ja eben nicht, da muss man irgendwie neu hinbauen und da muss man wieder alles neu aufbuddeln. Ginge auch, also da wäre ich auch dafür, dass man das mal durchdekliniert und auch berechnet, anstelle eben jetzt der jetzigen Verfahren. Und da hat man mal damals diese vorhandenen Bahntrassen als Stromtrassen auch durch, also mit einem Gutachten durchgerechnet, also eine Machbarkeitsstudie im Auftrag der Bundesnetzagentur das überprüft, hat aber herausgefunden, es würde hohe Einschränkungen mit sich bringen. Es ist relativ teuer, etwas kompliziert. Die Masten wären dann doppelt so hoch als jetzt. Das hat man damals auch kritisch diskutiert. Es wäre so eine Verbreiterung des Schutzstreifens irgendwie nötig. Das würde man vielleicht noch hinkriegen, würde ich mal denken. Dass es da eben auch höhere elektrische, magnetische Felder gäbe, die dann auch problematisch werden können. Aber grundsätzlich wäre es möglich, dass man eben so eine Parallelführung hat an den Bahnfreileitungen, da eben diese Erdkabel zu verlegen oder auch Hochspannungs-Gleichstromleitungen zu verlegen. Also es ist machbar, es ist relativ komplizierter und auch teurer, aber die Kosten wären wohl fast dreimal so hoch. So. Und deswegen hat man damals gesagt, na gut, das ist uns alles jetzt irgendwie auch zu teuer, zu kompliziert. Deswegen macht man dieses enorm komplizierte Feststellungsverfahren.
Wo auch der Name kompliziert ist.
Auch der Name ist schon so kompliziert, dass man es kaum durchbekommt. Also ein Scrabble-Wort irgendwie. Also die Stromtrassen werden ja in einem unglaublich komplizierten Planungsverfahren aufwendig hergeleitet. Das dauert ja alles ewige Jahre, bis man da eben da ist, wo man jetzt ist. Das sind x Schritte, die man da nacheinander durchgehen muss. Das beginnt mit der Bedarfsplanung. Dann gibt es diesen Szenario-Rahmen, es gibt den Netzentwicklungsplan, es gibt die Netzausbauvorhaben, dann der Bundesbedarfsplan und dann gibt es diese konkreten Leitungsverläufe und das Raumordnungsverfahren und die Planfeststellung. Also 5 Schritte, bis man da ist, und das dauert ja alles dann ewig lang. Das heißt, hier wird der Netzausbaubedarf festgelegt, aber alle 2 Jahre müssen die Übertragungsnetzbetreiber eben diesen Netzentwicklungsplan vorlegen. Und eben auch abschätzen, wann, wo, wie viel Strom überhaupt verbraucht wird, welche Kapazitäten werden nötig, welche Rolle spielen regelbare Kraftwerke, die Speicher, auch die Flexibilitätsoptionen. Und da haben wir schon immer kritisiert, dass die Netzbetreiber sehr starr sind in ihren Annahmen und eigentlich überdimensioniert planen. Also sie wollen eben diese entsprechenden, ich nenne das immer Stau an den Autobahnen, also dass es da bestimmte Engpässe gibt, Netzengpässe vermeiden. Also das muss man sich vorstellen wie auf der Autobahn, dass man irgendwie einen Stau hat und den will man vermeiden. Und deswegen baut man immer breitere, immer mehr Straßen, anstelle mal zu überlegen, wie kriege ich denn den Stau weg. Und da gab es auch mal einen Bürgerdialog Stromnetz, der ist Ende letzten Jahres zu Ende gegangen, was ich gut fand. Da gab es viele Veranstaltungen, die da auch durchgeführt werden, um eben auch diesen hochkonfliktären Bereich zu befrieden, weil es gibt eben viele Bürgerinitiativen dagegen. Man hat ja auch diese Erdkabel deswegen jetzt sich entschlossen, das zu machen. Ist ja auch teurer. Im Moment wieder die Diskussion, weil es alles wieder teurer wird, die Netzentgelte steigen und so. Und wir hatten eben schon, die Windanlagen müssen abgeschaltet werden im Norden, wenn es da viel Windstrom gibt, weil es dann diese Netzengpässe gibt. Warum nutzt man da nicht mehr Speicher? Warum baut man nicht im Süden mehr zu, in Bayern, in Baden-Württemberg? Und geht dann immer auf diese langen Transportwege. Also da finde ich, an den Bedarfsermittlungsverfahren, da muss man immer mal wieder ran. Wir bringen uns da auch ab und zu ein und bringen Stellungnahmen ein, wo wir immer wieder hinterfragen, ist das wirklich so nötig in der Größenordnung, wie wir es brauchen? Gibt es da nicht auch andere Möglichkeiten? Im Übrigen kann das auch jeder Bürger, auch Herr
Sommer.
Herr Sommer, danke. Auch Herr Sommer, Entschuldigung, Martin Sommer, Sie können da auch sich äußern an diesen Bedarfsermittlungsverfahren, wenn die ausliegen, diese Pläne, und mal fragen, warum machen Sie das jetzt nicht eigentlich mal an der und der Stelle auch an der Autobahn entlang oder an der Bahntrasse, und warum rechnet ihr das nicht mal durch, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, um da auch mal Transparenz einzubekommen. Und braucht es wirklich so viel, braucht es wirklich so schnell? Und da kann sich jeder einbringen. Also auch Herr Sommer, insofern finde ich, wenn wir schon so komplizierte Verfahren haben und wo jeder dann auch drauf gucken kann und sich einbringen kann, dann kann man das ja vielleicht auch nutzen.
Dann kann man das auch nutzen, genau. Wer auch eine Frage hat an die renommierte Klimaökonomin Claudia Kempfert, der kann uns diese Frage schicken, am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast@mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und dann machen wir mal unter das große Thema Erneuerbare erneuerbare Energien und Strom einen Punkt und kommen zum nächsten Thema. Vielleicht wird jetzt auch das Wetter wieder besser, Frau Kempfert.
Sieht noch nicht so aus, aber dürfte eigentlich jetzt, weil wir das Thema ja wechseln.
Genau,
ja.
Das beobachten wir mal. Wir kommen nämlich jetzt zu einer Studie, die Sie, Frau Kempfert, uns heute mitgebracht haben, die Ihr Institut, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, durchgeführt hat. Ihre Kolleginnen haben sich die Daten von über 7.300 Haushalten angeschaut, um herauszufinden, wer in Deutschland ist verantwortlich für die meisten Treibhausgasemissionen. Wer bläst quasi das meiste CO2 oder die meisten CO2-Äquivalente in die Luft? Und da konnten Ihre Kolleginnen, Frau Kempfert, eine klare Personengruppe identifizieren. Welche Gruppe ist das?
Also erstmal nochmal eine kleine Vorbemerkung. Wir haben einen neuen Forschungsschwerpunkt soziale-ökologische Transformation, wo alle Abteilungen auch drin forschen zu unterschiedlichen Themen, thematischen Ausrichtungen wie arme, reiche Haushalte, Klimageld, Wohlfahrtsindikatoren, um eben hier auch bestimmte Themen mit zu adressieren. Und da ist jetzt eben diese erste Studie entstanden, gerade von den Kolleginnen des sozioökonomischen Panels. Das ist ja so eine ganz lange Datenreihe, die in Deutschland schon ewig gemacht wird. 40 Jahre gab es jetzt kürzlich eine Party, wo die gefeiert haben. Also 40 Jahre gibt es schon diese Daten. Sandra Bowman und Maive Gutschik haben sich das hier angeschaut, diese Einkommen und unterschiedliche Haushalte, je nach Einkommensbezug, Einkommen stark, Einkommen schwach, wie da der Beitrag ist, der Fußabdruck letztendlich, der CO2-Fußabdruck pro Kopf. Und zwar in den Bereichen Wohnen, Ernährung und Mobilität, das aus dem Jahre 2023, und haben herausgefunden, dass die CO2-Emissionen in diesen Bereichen im Schnitt mit 6,5 Tonnen pro Kopf doppelt so hoch sind wie angestrebt, um eben dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, und herausgefunden, dass Menschen mit sehr hohem Einkommen doppelt so viel Emissionen verursachen wie Menschen mit sehr geringem Einkommen. Und die Haupttreiber sind da eben Fleischkonsum, auch die Anzahl der Personen im Haushalt, die Pro-Kopf-Wohnfläche, aber insbesondere die Flüge, die machen da am meisten aus. Also ganz, ganz interessante Studie, also empfehle ich jedem mal reinzuschauen, einfach weil da auch sehr viel Arbeit hinter ist und eine tolle Datenbasis, und wir auch hier zum ersten Mal auch diese sehr intensiven Blicke in die Pro-Kopf CO2-Abdrücke, Fußabdrücke gemacht haben, und ich mich da auch einfach freue, dass wir da jetzt auch in diesem Bereich uns da überall im Haus breiter aufstellen und diese Themen auch überall jetzt adressieren. So. Also insofern lohnt sich da ein Blick hinein, diese Bereiche Wohnen, Ernährung und Mobilität, die da berechnet wurden, eben anhand der Anzahl der Haushaltsmitglieder.
Also wir halten fest, Menschen mit sehr hohem Einkommen verursachen doppelt so viele Emissionen wie Menschen mit sehr niedrigem Einkommen, und das liegt vor allem an den Flügen. Frau Kempfert, nur damit jeder sich so ein bisschen vergleichen kann, ab wann gilt man denn als Mensch mit einem sehr hohen Einkommen und wann gilt man als Mensch mit sehr niedrigem Einkommen?
Ja, also da unterscheidet man eben unterschiedliche Einkommensziele. Das sind immer die einzelnen Aufteilungen in mittleren, höheren oder niedrigen Einkommen. Man sagt eigentlich, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, ist arm oder armutsgefährdet. Und wer mindestens doppelt so viel verdient wie die Person genau in der Mitte der Verteilung, ist reich. Also in Zahlen jetzt mal so ein bisschen einfacher ausgedrückt. Also wer weniger als knapp 2 Euro pro Tag zur Verfügung hat, gilt als arm in Deutschland. Eine Familie mit 2 Kindern unter 14 Jahren gilt in Deutschland als arm, wenn die Eltern zusammen weniger als 2.200 Euro im Monat ausgeben können. Eine Familie mit 2 Kindern ist reich, wenn sie mindestens 7.700 Euro im Monat ausgeben kann. Also, und alles dazwischen sind eben die einzelnen Unterscheidungen im mittleren Bereich. Und natürlich diese Verteilung, wenn man sich das anguckt, die Einkommensverteilung in dem Bereich, im mittleren Bereich, also die etwa so normal 2 Kinder etwa 4.000 Euro zur Verfügung haben, sind diejenigen, die da so etwas in der Mitte sind. Aber interessant sind ja auch immer, wenn man sich arm und reich mal anguckt, es gibt ja auch andere Studien weltweit, dass global gesehen das reichste 1% der Haushalte oder 63 Millionen Menschen hat im letzten Jahr so viel klimaschädliches CO2 ausgestoßen wie die ärmeren 2/3 der Weltbevölkerung zusammen. So, und das ist ja schon deutlich, dass es mit dem Einkommen auch einen Zusammenhang gibt, dass da deutlich höhere Emissionen verursacht werden. Es liegt am Flugreisen, große Häuser, deutlich mehr Konsum. Also wohlhabende Menschen haben eben überproportional oder tragen überproportional zur Erderwärmung.
Wobei gerade beim Wohnen wurde ja in der Studie festgestellt, dass zwischen Arm und Reich gar nicht so ein großer Unterschied ist. Ich vermute mal, dass die reichen Menschen eben Solaranlagen haben und besser gedämmt sind die Häuser, sodass dann der Unterschied letztlich gar nicht so groß ausfällt, auch wenn die in größeren Wohnungen, in größeren Häusern wohnen, nehme ich mal an.
Genau, also da kann ich jetzt zu der Studie noch ein bisschen mehr erklären, dass den Satz, den ich eben sagte, bezog sich auf eine globale Aussage. In Deutschland ist es tatsächlich anders. Also da haben wir eben festgestellt, dass die höchsten Unterschiede zwischen Arm und Reich im Bereich der Mobilität liegen, weniger bei der Ernährung und der Gebäudeenergie. Es hängt immer an der Anzahl der Personen im Haushalt. Es hat was mit der Wohnfläche zu tun, die eine Person zur Verfügung hat. Also in der Studie kann man auch schön nachlesen, für jeden zusätzlichen Quadratmeter steigen die Treibhausgasemissionen pro Person um 0,02 Tonnen CO2 pro Jahr. Also das ist ganz interessant. Und ein 4-Personen-Haushalt verursacht im Durchschnitt 1,5 Tonnen CO2 pro Person. Ein 1-Personen-Haushalt dagegen 4 Tonnen CO2 pro Jahr, also nur im Bereich Wohnen. Und das ist ja schon ganz, ganz interessant. Und im Bereich Wohnen spielt eben, ich sagte schon, die Gebäudeart, das Alter auch der Wohngebäude eine große Rolle. Es ist ein Unterschied, ob man in einem Mehrfamilienhaus lebt oder in einer einzelnen Wohnung. Und da kann man eben sehen, dass der Fußabdruck dann deutlich geringer ist von Menschen, die in neueren Wohnungen wohnen. Das haben Sie ja eben schon gesagt, die neuer sind, die besser gedämmt sind oder auch die Solarenergie nutzen. Da sind wir wieder bei unserem Solarthema.
Nicht, dass es gleich wieder anfängt zu donnern.
Ja, genau. Wenn man eine, nee, jetzt hat sich's verzogen. Insofern jetzt wird's heller.
Okay.
Die Nutzung von Solarenergie senkt eben den Pro-Kopf-CO2-Fußabdruck im Haushalt im Durchschnitt um etwa 0,7 Tonnen CO2. Das sind die beiden Faktoren, die man hier ausgemacht hat. Dann wurde noch angeguckt, Ernährung ist ja auch interessant, hatten wir ja hier auch schon oft im Podcast, im Übrigen sowieso die Themen, die wir hier zeigen, jetzt auch in der Studie oder die Kollegin da in der SÖP-Studie, haben wir hier im Podcast sowieso schon rauf und runter besprochen. Also es geht jetzt bei Ernährung zum Beispiel darum, wenn man sich vegetarisch ernährt, also es ist so, dass bei diesen SÖP-Befragungen etwa 1% angegeben hat, sich vegan zu ernähren, 12% schon vegetarisch. Also daran erkennt man, dass es da auch einen deutlichen Wandel mittlerweile gibt. Und die ernährungsbedingten Emissionen in Deutschland betragen etwa 1,6 Tonnen CO2 und Vegetarier im Durchschnitt nur 1,2 Tonnen CO2. So, daran sieht man auch schon, wer täglich Fleisch konsumiert, erzeugt etwa 2 Tonnen CO2 pro Jahr. Also wir mit unserem Aufruf, den hatten wir ja öfter schon mal weniger Fleisch zu essen, mehr vegetarisch oder vegan, tut da tatsächlich auch was, um die Emissionen zu senken. Und jetzt der große Unterschied, weil Sie es eben auch schon angesprochen haben, wenn man jetzt Mobilität anguckt, ist es eben davon abhängig, wie viele Autofahrten man macht. Das macht etwa die Hälfte der CO2-Emissionen aus, die auch 2 Tonnen pro Jahr betragen. Aber der größte Teil der mobilitätsbedingten Emissionen ist auf Flüge zurückzuführen. Also je mehr man fliegt, haben wir auch schon öfters gehabt, desto mehr nehmen die CO2-Emissionen zu, und zwar drastisch. Also wenn man da sieht, Personen, die gar nicht fliegen, haben einen mobilitätsbedingten Fußabdruck von rund eine Tonne CO2 und Personen, die innereuropäisch fliegen, emittieren hier 2,3 Tonnen pro Jahr oder die dann noch interkontinental unterwegs sind, also die großen Langstreckenflüge, da kommt man im Schnitt auf 9,3 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das ist krass viel, um das mal flapsig zu sagen. Das heißt, hier entsteht genau der Unterschied, zumindest bei dieser Studie, wo man sieht, dass eben gerade die unteren Einkommensgruppen mit 0,4 Tonnen CO2 mobilitätsbedingte Emissionen deutlich, deutlich unter den Emissionen sind. Von den höchsten Einkommen mit 4,1 Tonnen CO2 liegt es 10-mal höher bei den höheren Einkommensbeziehern als bei den Niedrigeinkommensbeziehern. Das heißt, die Menschen, die mehr Geld haben, fliegen eben auch viel, fliegen öfters weit und sind viel Flieger, auch das kommt ja noch dazu. Und die sind natürlich diejenigen, die dann auch einen sehr, sehr hohen Fußabdruck haben.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wir mit diesen Informationen machen. Wenn ich mit Leuten spreche, die wenig Geld zur Verfügung haben, höre ich oft, solange die Eliten weiter auf großem Fuß leben, Luxusreisen mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff unternehmen, brauchen die mir da oben vom Klimaschutz nichts zu erzählen. Und die Studie bestätigt ja, dass sie mit dem Argument durchaus recht haben. Müssten die Eliten also nicht mit gutem Beispiel vorangehen, sprich müssten Flugreisen nicht verboten werden oder zumindest extrem stark begrenzt werden, wenn man diese Studie ernst nimmt?
Ja, also absolut. Und deswegen hatte ich auch eben diese globalen Zahlen genannt, die ja wirklich auch nochmal eine deutliche Sprache sprechen, dass die hohen Einkommensbezieher, einfach Reiche, so viel mehr für die Emissionen verantwortlich sind. Und da gehören dann auch global natürlich auch die Unternehmen und so weiter mit rein. Aber wenn man es immer runterbricht jetzt auf Personen, das ist ja auch so ein bisschen kritisch zu sehen. Wir kritisieren das ja auch an manchen Stellen, weil das eben so ein bisschen ablenkt auch von den eigentlichen Anforderungen, die wir haben, dass zum Beispiel auch Unternehmen stärker besteuert werden müssen, in die Pflicht genommen werden müssten, fossile Energieunternehmen insbesondere, und man die dann gar nicht betrachtet, sondern eher es runterbricht auf Haushalte. Es ging ja auch mal zurück auf BP, auf diesen Fußabdruck vor einigen Jahrzehnten, der entwickelt wurde, um einfach abzulenken von den eigenen Emissionen. Und das ist so eine Kritik an der Stelle schon. Und ich verstehe auch, dass man sagt, na gut, die Eliten müssen mehr tun, und da muss man auch tatsächlich ran. Wir fordern oder empfehlen hier verschiedene Maßnahmen, gerade die Energieeffizienz beim Wohnen zu erhöhen, umweltfreundlichere Ernährungsgewohnheiten fördern, auch nachhaltige Mobilitätsoptionen ausbauen und die emissionsintensiven verteuern. Darum geht es ganz genau. Und das ist tatsächlich, das schafft soziale Gerechtigkeit, indem wir zum Beispiel Energieeffizienz oder energetische Sanierung beim Wohnen erhöhen, schaffen wir eben auch gerade für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, Energiesparoptionen oder auch Ernährungsgewohnheiten fördern, in dem Sinne, dass man Fleisch verteuert, aber gleichzeitig Obst und Gemüse billiger macht. Das schafft auch mehr soziale Gerechtigkeit. Im Moment ist es ja so, dass tierische Produkte eine Mehrwertsteuer von 7% haben. Diese sollte man erhöhen auf 19%. Also das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt. Und die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse ist ja im Moment hoch. Die sollte man eher senken. Dann, das heißt, Fleisch wäre teurer, Gemüse billiger werden. Bei den Flügen sehe ich es auch so wie Sie, dass man da Begrenzungen hat, auch durch internationale Abkommen sollten die begrenzt werden. Auch die Flugsteuern, also die Ticketabgaben, die man dort hat, auch die deutlich höher zu nehmen und deutlich zu verteuern, darum geht es ja an der Stelle, dass man da eben auch mehr Kostenwahrheit hat, gerade beim Fliegen. Und innerdeutsche Flüge, genauso wie in Frankreich, denke ich, sollte man verbieten in dem Moment, wenn es möglich ist, dass man mit der Bahn in 2 Stunden von A nach B kommt. Oder ich glaube, 2,5 Stunden sind es, glaube ich, in Frankreich. Und die Option sollte man genauso haben. Das heißt, hier hat man verschiedene Ansatzpunkte, wo man ran muss, um eben auch die soziale Gerechtigkeit im Blick zu haben. Und kluger Klimaschutz, sage ich immer, schafft soziale Gerechtigkeit. Das ist kluger Klimaschutz, indem man eben gerade Gebäude, Energie verbessert und einkommensschwachen Haushalten hilft dabei. Oder eben auch die Mehrwertsteuer so umdreht, dass es gerade auch für niedrige Einkommensbezieher leichter wird, sich weniger emissionsintensiv zu ernähren.
Damit sind wir am Ende der Sendung. Eine Sache noch, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus per E-Mail, das MDR Klima Update. Wer Interesse hat und sich registrieren lassen möchte, den Link packen wir mit in die Shownotes, genau wie den Link zum Runterladen der App von MDR Aktuell. Dort bekommen Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages perfekt aufbereitet für das Smartphone. Und in den Shownotes finden Sie außerdem einen Link zu der Studie, die wir eben besprochen haben. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, dann mit meiner Kollegin Theresa Brenner und dann vielleicht ohne Gewitter.
Ja, ich danke auch für die Geduld und entschuldige mich hier für die Widrigkeiten, die wir diesmal hier hatten, mit Gewitter und knackendem Mikro und so weiter. Aber freue mich auf die nächste Folge, bis in 2 Wochen, und wünsche allen alles Gute. Schönen Tag.
MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.